Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Du hörst den zweiten Teil dieses Interviews. Solltest du den ersten Teil noch nicht gehört haben, stoppe doch jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen und besser folgen zu können. Es lohnt sich. Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Das funktioniert ja nicht, wir sind in einer globalen Welt, aber es geht darum, dass wir auf Augenhöhe mitspielen können.
Genau.
Und wenn wir nur Konsumenten sind und das Zeug soll einkaufen, was die anderen machen, dann spielen wir halt nur so lange mit, solange sie wollen. Ne?
Also gerade das Thema Digital ist auch dänisch etwas, was auch fürs Land sehr wichtig ist. Also das ist etwas, was auf der Agenda sehr stark weit oben ist vom Landesrat Gerber. Und da wollen wir nächstes Jahr einige Initiativen setzen in dem Bereich, um das einerseits in die Bewusstseinsbildung, genau um das, was du sagst, dass es keine Mauern bauen ist, sondern einfach, wie es heißt, eben souveräner zu werden. Und auf der anderen Seite dann wirklich konkret auch solche Initiativen zu betreuen, begleiten, die sagen, okay, wie können wir ein Stück weit wieder souveräner werden.
Ja, ja. Indem wir zum Beispiel unsere eigenen Lösungen, die aus unserer eigenen Region, sage ich bewusst Region, kommen, auch sehen und nutzen.
Genau.
Also, ich finde es immer besonders schizophren. Ehrlich gesagt, wenn man auf der anderen Seite, der Präsident Macron, sehr herzhaft und plakativ, zig Milliarden, hunderte Milliarden organisiert, irgendwie privat und öffentlich und europäisch, um zum Beispiel in künstliche Intelligenz zu investieren. Mhm. Und tags drauf sehe ich eine Ausschreibung aus öffentlicher Hand genau fürs Konkurrenzprodukt. Da denke ich, das kann es ja doch nicht sein. Mhm. Ja, dass man dann wieder wirklich namentlich das nicht-europäische Produkt ausschreibt, anstatt sich einmal zu besinnen, was wir denn in der Region hätten, was wir eh schon mit unseren Steuergeldern subventioniert.
Ja.
Aber gut, das sind harte Bretter, die wir da bohren. Wir bohren weiter.
Genau.
Behaupten,
es gibt ja gute Bohrer mittlerweile.
Ja, du hauptberuflich immer als Hobby.
Genau.
Ja, gut. Gut, jetzt haben wir über die EU gesprochen, wir haben über Investmentfonds gesprochen, über eure Rolle, um auch dieses ganze Startup-Ökosystem zu forcieren. Tirol hat ja, wenn man so landläufig spricht, schon ein bisschen so ein, ich sage es plakativ, ein Lederhosen-Image, nicht? Kurglocken und da fahren wir hin Skifahren und im Sommer auf den Berg gehen. Und da passt halt auch aus Eigeninteresse jetzt nicht so diese klassische Schwerindustrie rein ins Bild. Und da sage ich immer, es ist ja doch super, wir ITler, wir brauchen nicht viel Platz, sonst kann man Platz sparen, stapeln. Wir brauchen eigentlich ein gescheites Internet. Entgegen vieler Klischees, gell, hockt man nicht immer im Keller mit einem Hoodie auf, sondern manche gehen auch gerne Radl fahren und schon Spaß und gehen auch hier und da ins Tageslicht. Also wir haben eigentlich sein prädestiniert dafür, weil was haben wir nicht? Wir haben nicht wahnsinnig viel Platz, wo wir was hinstellen können. Verkehr haben wir schon genug, also brauchen wir nicht noch mehr. Aber so ein ITler, gell, die kann man schon einfach in einer schönen Gegend, in so einen Ortskern, der vielleicht eh belebt gehört, gut einpacken. War ja mal ein Ansatz, die zu adressieren. Wie gesagt, aus meinem Umfeld, das kennen schon manche freiwillig, ohne dass wir sie beworben haben. Aber ich spreche jetzt einmal aus meiner Branche heraus. Ich finde, dass wir wunderbare Voraussetzungen haben.
Absolut.
Wir haben Wasserkraft, wir haben schnelles Internet, sehr schnelles Internet. Wir haben Rechenzentren, die wirklich genial sind. Wir haben unglaubliches Know-how da. Wir haben die duale Ausbildung, muss ich auch nochmal sagen. Als Lanzenbrecher immer für die Lehrlingsausbildung.
Absolut.
Eine super Geschichte, oder?
Absolut. Nein, es ist aber wenn wir fragt, für was könnte man Tirol positionieren, wäre für mich das Thema Security, Cybersecurity spannend, ja, weil wir haben die Berg, wir sehen ja zum Beispiel ein Stadtwerk hat in Innsbruck ein Rechen, also für Serverhaus mitten im ehemaligen Wasserstollen, solche Geschichten. Wir haben die Leute da, wir haben Unternehmen wie ihr, wir haben andere wo die ganzen Virenhersteller sich zertifizieren lassen und so weiter und so fort. Also wir hätten da inklusive dann das Quantenthema, wo ja am Ende des Tages ja Quantenkryptographie etwas sein wird, das uns dann auch einerseits eine Herausforderung stellen wird, weil dann plötzlich alles geknackt werden kann, was so derzeit an Verschlüsselungen durch die Gegend rennt. Und auf der einen Seite und dann aber auf der anderen Seite die Möglichkeit haben, wirklich Verschlüsselung zu entwickeln und umzusetzen, die ja nicht mehr in der Form knackbar ist. Also das, da hat man einige Voraussetzungen und wir sehen das auch, jetzt doch noch das Thema Ansiedlung noch ein bisschen reinzubringen. Auch von Anfragen her, also wir haben sehr relativ viele Digitalisierungsunternehmen in der Anfragespur, die sagen, sie haben Interesse, nach Tirol zu kommen, weil sie da Potenzial sehen, sowohl was die möglichen Kooperationspartner betrifft, andererseits aber auch, dass sie sagen, keine Ahnung, in München sind wir die Nummer 1000 und da in Tirol kann man einfach ganz anders stattfinden. Und die nutzen das dann auch gerne. Also wir haben ein Unternehmen aus dem Bereich der Künstliche Intelligenz, der hat sich dann auch wirklich ins tiefere Zillertal hineinbegeben, weil er genau das gesagt hat. Da gibt es eine super Umgebung, da sind die Leute da und das Internet funktioniert da. Das ist Gott sei Dank, da sind wir in Tirol ja, würde ich sagen, recht gesegnet, wenn es da mit anderen, also insbesondere wenn man in Deutschland unterwegs ist, mitkriegt, haben wir ja wirklich durch die Breitbandoffensive wirklich in größten Teilen wirklich sehr gutes Netz. Also auch wir da haben, freue ich mich immer über meine 200 Megabit Leitung, weil einfach das einfach den Spaß macht.
Ja, es ist auch bei uns, unser Cloud läuft ja nicht bei uns im Keller, sondern eben in einem sehr schönen Rechenzentrum und sind mit 1 Gigabit angebunden. Also das ist schon eine coole Geschichte. Dort danach, ich weiß es gar nicht auswendig, aber ausreichend Internet zu. Wir sind da wirklich gut ausgestattet, auch dank der lokalen Initiatoren, also lokale Netzwerke, Ausbauer, Kommunen, aber auch private Betreiber, die das schon sehr früh in Angriff genommen haben und ausgebaut haben. Ja, also da sind wir uns ja einig. Nicht? Also
super.
Tirol wird die IT-Marke schlechthin.
Ja.
Würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir da mehr machen, weil, wie gesagt, ich sehe da ein Riesenpotenzial und, auch ein sehr verträgliches mit unseren Gegebenheiten, die wir da haben.
Absolut, ja.
Gut. Jetzt, was ist denn so, abgesehen davon, die Agenda für die nächsten Jahre? Was würdest du nicht sagen?
Puh, das, wie lange haben wir denn Zeit?
Ja, du, das ist kein Problem. Wir können das aufteilen, auf neue Folgen.
Die Agenda ist sicher, noch stärker, gerade in Zeiten wie diesen, auf das Thema Innovation zu setzen und die Unternehmen da mitzunehmen in den unterschiedlichen Bereichen, die sie brauchen, und dann wirklich auf Themenschwerpunkte zu setzen. Das kann, also das ist sicher das Thema Digitalisierung, KI-Themen, wenn wir da nicht irgendwo mittendrin sind. Und da geht es jetzt weniger darum, dass wir jetzt das neueste LLM irgendwie herbekommen. Aber es gibt, glaube ich, Nischen, wo man, glaube ich, die Kompetenz, die am Standort ist, nutzen könnte, um dort Anwendungen zu entwickeln, die Richtung, die eben die Unternehmen dann unterstützen, in den Nutzen von KI. Das zweite ist, Tirol ist sehr stark im Life Science-Bereich. Da sind wir eigentlich gleich auf wie Wien, jetzt von der Größenordnung her, was Mitarbeiter betrifft, und sind auch im Benchmark mit anderen europäischen Regionen durchaus am Rande des Spitzenfelds. Das gilt es noch mehr auszubauen. Da haben wir jetzt mal Infrastruktur geschaffen mit dem Health Hub in der Exelgasse, wo wir gerade jungen Unternehmen schauen, dass die möglichst gute Infrastruktur haben, damit sie da starten und wachsen können. Und das dritte Thema ist so, wo ich sehe derzeit, ist so das Thema Kreislaufwirtschaft und so weiter, weil da ist einfach viel Potenzial da, auch was das Thema Souveränität betrifft, um einfach, jetzt wenn nicht nur so digital, sondern generell, dass man da auch wieder Rohstoffe wieder rückgewinnt und das wieder in den Kreislauf bringt. Also das sind so die Themenschwerpunkte, auf die wir jetzt mal die nächsten Jahre setzen haben. Wir sind jetzt gerade dran, in der Lebens- und Tirol-Gruppe zu schauen, wo wollen wir uns da hinentwickeln, gemeinsam, wo wollen wir den Lebensraum hinentwickeln. Und da werden sicher auch vielleicht noch andere Themen daherkommen, aber da sind wir dann auch Gewerbefuß.
Ja. Ja, Kreislaufwirtschaft hat ja lange Tradition bei uns auch schon. Ne? Das ist wenn ich so denke, eine Kupferhütte, die machen das nicht erst seit gestern.
Genau.
Ein klassisches Beispiel dafür.
Genau, richtig. Die sind ja auch in Europa führend in Brixleck, was das Thema Recycling betrifft von Kupfer und so weiter. Mhm. Also das stimmt ebenfalls. Ja.
Sehr beeindruckend. Ich habe gerade vor kurzem als Kundschaft da wieder mal einen Blick reinwerfen dürfen. Wirklich sehr beeindruckend, was da abgeht.
Absolut, ja.
Also hat alles Platz bei uns.
Genau, ja. Und das ist das Tolle am Standort Tirol. Mhm. Und also die Diversität, die vielleicht manchmal die Sichtbarkeit schwieriger macht, hat aber auf der anderen Seite auch ein großes Potenzial.
Ja. Mhm. Wenn du jetzt was wünschen könntest, also jetzt in beruflicher Hinsicht, was wäre denn das? Was würde dir und der Standardagentur und uns das Leben leichter machen?
Ich glaube, grundsätzlich haben wir ein gutes, leichtes also Leben, aber wir haben ein gutes Leben. Ich glaube, wir haben tolle Voraussetzungen da, deswegen das, was meine Frau geredet haben, das noch mehr zu sehen und zu schätzen, was Tirol alles kann, wo die Unternehmen da von der Forschungsseite her, dass es einfach ein pulsierender Innovationsstandard ist, wo auch international gesehen wird. Das ist etwas, an dem wir arbeiten, gemeinsam, auch in der Gruppe. Und das ist mein Wunsch, da bis 2030, dass man sagt, okay, Tirol steht eben für diese alpine Lebensqualität in ihren Facetten. Und da ist das Thema Innovation, Zukunftsfähigkeit, glaube ich, ganz ein wichtiges Thema.
Okay. Jetzt, da haben wir schon kurz erwähnt, bin ja in der Lehrlingsausbildung sehr engagiert. Du als Zuhörer kennst du das schon, also ich meine, jetzt fangen wir mit der Lehre an. Ich finde es extrem wichtig.
Ich bin ja DNA-mäßig vorbelastet. Ja. Also ich bin ja vom sprachlichen Idiom, wird man es ja hören, ich bin ja Vorarlberger eigentlich. Und mein Vater war damals in der Wirtschaftskammer in Vorarlberg, hat das Lehrlingswesen im Prinzip in Vorarlberg aufgebaut.
Ja.
Damals mit Blum gemeinsam. Ja. Und deswegen war bei uns daheim die Lehre war immer hoch und heilig, obwohl er die Kinder studiert geschickt hat, darum habe ich ein falsches Verständnis dafür, wenn man dafür brennt.
Ja, sehr schön. Ja, ich bin ja selber nicht aus diesem Umfeld, ich bin ja HTL gegangen. Kürzlich im Europäischen Forum Alpbach habe ich Kino-Workshop leiten dürfen. Und dann sage ich, die österreichische Lösung. Nicht? Also zwischen Lehre und Studium gibt es die HTL, also die berufsbildende Schule. Und bin aber der Meinung, dass es ein wahnsinnig wichtiger Baustein ist und dass, und deswegen rede ich das Thema jetzt auch an, dass es eine unserer Herausforderungen ist, dass wir diese drei, nennen wir es jetzt, Bildungswege mehr unter Dach bringen. Mhm. Also wirklich die duale Ausbildung, die Lehrausbildung, die berufsbildende Ausbildung, aber die akademische Ausbildung. Jetzt für mich, wir in der Lehrlingsthematik haben halt oft das Thema, ja, man erkennt uns quasi nicht anders als hochwertige Fachkraft. Da hat das Thema mit zum Beispiel Lehrlinge gewinnen, nicht? Wo dann die Eltern, die Großeltern sagen, man muss doch gescheiter Schule gehen. Solche Geschichten. Und jetzt spannenderweise in einem Gespräch mit einer Kundin, die hat dann gesagt, ja, sie nimmt eine negative Einstellung gegen Akademikern wahr. Sie ist aber aus der akademischen Welt, da denke ich mir, das ist doch was schief. Die einen glauben, sie werden nicht wahrgenommen, die anderen glauben, sie
also die bringen wir denn zusammen. Richtig, oder?
Ja, die Artellen sind wieder richtig, ja, da mitten, genau. Nein, aber ich sehe das auch gesellschaftlich und wirtschaftlich ein Thema. Ja. Wir müssen doch mehr miteinander sprechen und idealerweise so, dass wir es auch verstehen. Weil das ist schon oft eine Sache, dass man eine, wie soll ich sagen, auf ein Vote-Repertoire zurückgreifen, das nicht unbedingt kompatibel ist. Und als Unternehmer wiederum sage ich, wir brauchen mehr alles. Nicht? Wir brauchen Fachkräfte, gut ausgebildete Fachkräfte. Wir brauchen, die auch praktisch umsetzen können. Gleichzeitig brauchen wir auch gute Forschung und akademisches Wissen. Und wenn es da Disharmonien gibt, dann sehe ich das kritisch. Ich überfalle jetzt mit solchen Themen.
Ja, ziemlich,
ja. Ziemlich, ja. Aber einfach aus dem Bauch. Also, wie siehst du das? Wie sind deine Erfahrungswelt dazu?
Das ist jetzt gute Frage. Also ich glaube, dass wir das Thema ist, glaube ich, das so die unterschiedliche Sprache, weil am Ende des Tages ist es ja doch, geht es um Ähnliches. Es geht um eine Ausbildung, die halt vielleicht auch in unterschiedlichen Lebensphasen stattfinden. Und was, glaube ich, schon gut ist, dass es ja die Durchlässigkeit ja viel stärker geworden ist. Also man kann ja Lehre und Matura oder umgekehrt. Habe ich es auch schon, in den Monat, das irgendwo habe ich jetzt mal jemand, der studiert hat und dann auch dann Lehre angefangen hat, weil er gesehen hat, dass im Studium war nicht das, was er sich vorgestellt hat, er wollte mehr eben als Fachkraft sein und weniger der vielleicht jetzt etwas managed, unter Anführungszeichen. Ja. Also diese Durchlässigkeit, glaube ich, ist ganz wichtig und dass das vom Image her egal ist, ob man jetzt Gesellenprüfung hat oder Bachelor hat. Ja. Hat sich ja eh auch durch die Anerkennung jetzt in anderen Regionen vor ein paar Jahren, mit dem, dass es ja ein Bachelor gleichgestellt ist, denn der Meister und so weiter, glaube ich, hat sich eh schon einiges getan. Und ich glaube, dass da viel mit Kommunikation zu tun hat am Ende des Tages. Ja, sowohl was das Image betrifft, aber auch der einzelnen Segmente oder Anbieter auch untereinander. Ich glaub, ich weiß nicht, ob jetzt eine Berufsschule beispielsweise jetzt mit einer Hochschule sich austauscht und überlegt, ob man da vielleicht einen stärkeren Connect schafft oder hat mit HTL gemeinsam oder so. Da bin ich zu wenig drin in diesen Feldern, aber ich glaube, dass man da einfach eine gewisse Durchlässigkeit braucht.
Ja, und miteinander sprechen. Sie kannst du aus einer Ausbilderform sagen, dass wir da sehr stark den Kontakt, den zum Beispiel akademischen Bildungsbereich gesucht haben. Mhm. Ja, mal mehr oder weniger erfolgreich. Also es gibt wirklich unsichtbare Hürden. Und das Spannende ist, und dann gibt es wieder Projekte, wo aus Italien an Frauen kommen, ja, wie geht denn das mit der dualen Ausbildung, weil ihr habt so wunderbar niedrige Jugendarbeitslosigkeit.
Absolut.
Ja. Jetzt vor kurzem ein Gespräch gehabt mit Vertretern aus Kosovo, die sich das Thema anschauen. Und das Spannende ist, wenn man ein bisschen zurückgeht, weil oft wird das dann so angeschaut, da kommst du so vor wie so ein Kanickel in so einem Käfig irgendwo in einem Versuchslabor, da schauen sie ganz spannend an, ach und so funktioniert das und die jungen Leute arbeiten dann und lernen gleichzeitig. Und dann wird das so verkünstelt. In Wahrheit ist ja doch die duale Ausbildung die natürlichste Form der Ausbildung, die es gerade gibt, oder? Mhm. Wir kommen auf die Welt, wir schauen uns Sachen an und machen es irgendwie nach. Mhm. Jetzt haben wir das Ganze noch ein bisschen professionalisiert in der dualen Ausbildung, aber es ist eigentlich eine sehr niederschwellige und ursprüngliche Ausbildung. Und wenn man lang genug zurückschaut in der Geschichte, ist fast überall diese Ausbildungsform einmal vorhanden gewesen. Und irgendwann hat man sich dann von dieser entwöhnt und versucht, die jetzt sehr, wie soll ich sagen, komplizierter zu machen, als eigentlich ist.
Ich bin ja ein großer Fan auf einer dualen Hochschulausbildung, also dass du im Betrieb arbeitest und dann auch in Kombination studierst, also nicht nur nebenher berufsbegleitend, sondern dass es wirklich ein Kombi ist, finde ich auch spannend. Das gibt es aus meiner Sicht noch viel zu wenig in Österreich.
Ja, weil der Fakt ist ja als Arbeitgeber, wenn man jemanden einstellt und du musst dann den erst wirklich ausbilden, ist es natürlich schon eine Sache. Die muss man sich leisten können, man muss es bieten können, also auch ressourcenmäßig. Also das ist schon sinnvoll, wenn man Leute kriegt, die zumindest mal wissen, wie Praxis funktioniert.
Mhm. Absolut, ja.
Mhm. Okay. Ja, vielleicht hast du was auf der Agenda dann bei dir. So. Integration zwischen Berufsbildungssystem.
Schau mal,
ja. Oder zumindest zwischen den Absolventen dessen.
Ja, das jedenfalls, ja.
Ja, cool. Apropos Integration über die Cluster, arbeitet ihr da dran? Also jetzt nicht, ich rede jetzt nicht von Migration, Integration, sondern Integration und Zusammenarbeit innerhalb verschiedener Berufsgruppen und auch clusterübergreifend.
Ja.
Ist ja ein hochspannendes Experiment, wenn Veranstaltungen über mehrere Cluster hinweg sind. Was ist die Intention dahinter? Und gerne erzähl mal, welche Cluster gibt es denn da so?
Also wir haben derzeit 6 Cluster, die wir betreuen. Das sind IT-Cluster, wo wir ein prominentes Mitglied mir gerade gegenübersteht, hockt. Dann im Life Science Bereich, Wellness und Wohlbefinden, erneuerbare Energien, Mechatronik und der Kreativland Cluster, wo die Kreativ- und Kulturwirtschaft so gemeinsam an der Innovation arbeiten. Und das ist eine gewachsene Struktur, die wir eigentlich mehr oder weniger schon seit 20 Jahren in Tirol haben, wo wir dann vor 18 Jahren das Management übernommen haben. Das war ursprünglich Cluster, die ja quasi aus der Unternehmerinnenschaft herausgekommen ist. Aber um die Synergien zu heben, hat man gesagt, okay, man führt das in ein Management zusammen. Und diese clusterübergreifende ist, glaube ich, ganz wichtig, weil diese cross-sektoralen oder cross-industriellen Aktivitäten oft mal zu mehr Innovation führen als innerhalb derselben Gruppe. Und deswegen sind wir auch da dran, wirklich noch mehr diese Grenzen zu öffnen und zu sagen, eigentlich sind wir ja Teil eines großen Innovationsnetzwerkes.
Ja.
Ja. Und das wird für uns so der nächste Schritt sein, da die Barrieren und die Hürden noch geringer zu machen und da gemeinsam wirklich an Innovationsthemen zu arbeiten. Und das finde ich spannend und das ist etwas, was, glaube ich, uns auch sehr stark im Haus motiviert, da einen nächsten Schritt zu gehen.
Ich finde das ja auch sehr inspirierend, wenn man jetzt eine Hausnummer, unser IT-Cluster gemeinsam mit Kreativland Tirol zusammentrifft. Da treffen wir oft einmal wirklich Welten aufeinander. Und gleichzeitig, du sagst es. Und gleichzeitig ist es sehr inspirierend, weil wenn man nur in einem eigenen Software rumköchelt, dann redest du halt über irgendwelche, also in unserem Fall halt irgendwelche technologischen Themen. Allerdings wir machen das ja nicht für uns selber, wir machen das ja für andere. Und da geht es ja darum, das zu kommunizieren, da geht es darum, kreative Ideen zu haben. Und da kommen dann Ansätze rein, genauso wie umgekehrt. Natürlich die Kunstschaffenden und kreativen Leute ja immer mehr digitale Werkzeuge nutzen, schon von jeher schon. Und so befruchtet sich das und auch mit anderen Industrien natürlich.
Und das finde ich spannend.
Absolut, absolut, ja. Das ist ein richtiger Ideenkessel, den
Und da eben an diesen Innovation on the Edge, also wirklich dann an den Kanten, dort, wo es vielleicht ein bisschen wehtut, wo vielleicht ein bisschen Reibung da ist, da passiert am meisten dann eigentlich.
Hochspannend. Gut, jetzt habe ich schon gefragt, was du wünschst für die Zukunft. Wir haben schon eine Retrospektive gehabt über deine gewissen Tätigkeiten. Wir haben die Fonds abgeklopft, also die Kapitalseite, die Startups abgeklopft. Jetzt frage ich dich dazu die Startups, da haben wir noch nur ganz kurz drüber gesprochen. Hast du so ein Gefühl, so einen Überblick, in welche Bereiche, Branchen sich aktuell was tut?
Ja, also wir haben natürlich der Hauptfokus liegt im IT-Bereich, ungefähr ein Drittel der Startups, einfach weil das einfach, sagen wir mal, sowohl das sogenannte Bootstrapping, also die Investitionshöhe ist vielleicht nicht immer die höchste, die man braucht, im Vergleich zu einem Life Science Startup und die Möglichkeiten, das quasi selber auch zu entwickeln, wenn man entsprechend einen Hintergrund hat oder Interesse hat. Deswegen ist da eigentlich da relativ, würde ich sagen, eine Größe da. Und dann, wenn man sich anschaut, dann kommt der Life Science Bereich eigentlich schon, also in der Breite, insbesondere auch Medizintechnik, da sind wir ja eigentlich auch sehr stark, nicht nur mit großen Unternehmen wie jetzt Medell, sondern eben auch kleine und mittlere Unternehmen und eben Startups. Und dann wird es langsam schon, diversifiziert sich dann schon. Dann hast du so da Prozent. Das Tourism-Tech-Thema würde man vielleicht denken, das müsste in Tirol sehr stark sein. Da sind wir eigentlich so eher im Durchschnitt jetzt österreichweit gesehen.
Aha, okay.
Also das ist jetzt vielleicht nicht so stark ausgeprägt, obwohl ja der Markt wirklich vor der Tür liegt. Ja. Aber so sind die Schwerpunkte. Und was mich besonders freut, ist, weil es gibt den Austrian Startup Monitor, das ist so die einzige offizielle Statistik- und Datenerhebung, die es gibt in Österreich. Wenn du es im Vergleich zur Bevölkerung siehst, also die Startup-Dichte, sind wir Nummer 2 in Österreich.
Das ist ja.
Also Wien ist unangefochten, weil ungefähr, also jedes zweite Startup in Österreich passiert in Wien. Mhm. Aber dann mit der Einwohnerinnenzahl, die wir haben, kommen dann als nächstes dann schon Tirol.
Hochinteressant.
Das ist schon etwas, wo wir da im Ökosystem durch die letzten Jahre, wo wir sehr viel vorangebracht haben an Programmen, an Aktivitäten und gemeinsam, das ist mal ganz wichtig, an einem Strang ziehen, das ist in den anderen Regionen nicht immer der Fall, haben wir da wirklich, glaube ich, was geschafft, wo wir damit wirklich da jetzt in Nummer 2 geworden sind. Ja.
Cool, super. Jetzt, eins würde mich noch interessieren, du hast ja gesagt, du bist der Arlberger Grenzgänger quasi, also du kommst aus Vorarlberg ursprünglich. Und Vorarlberg hat ja eine doch andere Wirtschaftsstruktur wie wir, sehr industrielastig, würde man behaupten, sehr viele große Betriebe, sehr viel Maschinenbau auch, in alle möglichen Facetten. Woher kommt das, glaubst du, dass das so Unterschiede sind? Ich meine, man kann ja da, wir sind ja in 0,6 sind wir dort, nicht? Das ist ein Nachbarbundesland und trotzdem unterscheiden wir so stark. Und was können wir voneinander lernen? Wo können wir besser zusammenarbeiten?
Also ich glaube, der Unterschied liegt darin, dass Vorarlberg relativ früh schon industriell geprägt war durch die Textilindustrie. Mit Hämmerle, Ganal, Romberg und so weiter. Dass da einfach schon relativ früh Industrie da war, die es zwar in Tirol in Aschau gegeben hat, weil ungefähr gleichzeitig, wie die Textilindustrie groß geworden ist in Vorarlberg, haben natürlich auch zum Beispiel die Ansiedlung von Daniel Swarovski damals gehabt. Und auch, der den übrigens in der ehemaligen, also sein Werk 1, das jetzt das Werk 2 ist, beziehungsweise die Werkstätte Wattens, in der ehemaligen Textilfabrik gemacht hat, von Jenny und Schindler, die auch Vorarlberger Hintergrund gehabt hat. Ich glaube, das war schon mal der Unterschied, dass einfach da sehr stark, gerade im Rheintal, im Vorarlberger Rheintal, eine relativ starke Textilindustrie war und auch durch den Niedergang der Textilindustrie da aber trotzdem das substituiert worden ist wieder mit anderen Industriebetrieben. Mhm. Und die Grenznähe zur Schweiz ist, darf man nicht ganz unterschätzen, weil einfach da damit schon auf der anderen Seite des Flusses relativ schon eine starke Konkurrenz sehr erwachsen hat und damit da sicher auch zwar auf der einen Seite vielleicht Konkurrenz, aber sich dann doch auch gegenseitig befruchtet hat. Also diese relativ ein kleines Land, aber doch sehr offen durch die Grenzen Richtung Deutschland, ich glaube, hat das einfach in die Richtung weiterentwickelt. Und so quasi bei mir, weil ich gerade die Startup-Dichte gesagt habe, meine Kollegin aus Vorarlberg sagt, von der Industriedichte her sind sie stärker als Oberösterreich, obwohl man ja Oberösterreich als das Industriebundesland ersieht. Ja, aber die haben halt mehr Fläche. Das geht in Vorarlberg sich nicht ganz aus. Auf der anderen Seite schauen sie ganz neidisch immer auch zu uns, gerade was die Technologieentwicklungen betrifft und so weiter, was die Hochschullandschaft betrifft. Und am Ende dann doch auch die Stärke des Tourismus, der in Vorarlberg ja eine sehr untergeordnete Rolle spielt, wird schon auch sehr ehrfurchtsvoll betrachtet. Also das darf man nicht unterschätzen, dass wir da als Tirol da durchaus auch stark gesehen werden, jetzt auch von einem sehr innovativen Industriebundesland wie Vorarlberg.
Spannend, ja. Klingt ja so, als ob wir es gut ergänzen würden und wir da genau. Gern mehr machen.
Und wir machen ja auch viel gemeinsam. Also nicht nur, weil ich sprachlich wechseln kann, wenn es sein muss, und den Vorarlberger Haus hängen lassen kann, weil es passiert ja auch mit Salzburg, also der Salzburgisch kann ich jetzt nicht so. Also wir verstehen uns da einfach auch persönlich recht gut und das ist, glaube ich, auch nicht nur die inhaltliche, sondern auch die persönliche Chemie, die bei uns ganz gut zusammenpasst. Ja.
Sehr schön. Das heißt, ob aller Lokalität und Standortbezogenheit, die ja natürlich in der Rollenbeschreibung ist, geht es auch darum, dass man sich dass man vernetzen, dass man zusammenfinden.
Sonst sind wir zu klein.
Also ja, alle und alte Klischees überwinden.
Genau. Wobei die ganz manchmal die Klischees ja durchaus auch hilfreich sind.
Ja, gerade
im internationalen Bereich. Wenn man dann vielleicht mit den Klischees und die dann bricht, dann bleibt man vielleicht eher in die Köpfe drin, als wenn man im Einheitstechnologiebereich Außenwirkungen mitschwimmt.
Ja, dahingehend, Markus, vielen herzlichen Dank für dein Wirken und für dein zukünftiges Wirken, für alles, was du schon erreicht hast, mit deinem Team und mit deinem Umfeld. Danke für die Positivität. Brauchen wir dringend.
Absolut, ja.
Gell? Und ich kann dich nur bitten, weiter so. Vielen lieben Dank dafür.
Danke für die Einladung. War super. Dankeschön.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.